Ja, liebe Gemeinde, wir haben es eben gehört, heute ist Israelsonntag. Eingeführt wurde er in den christlichen Kirchen bereits im 16. Jahrhundert. Als Gedenktag sollte er an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem erinnern. Meistens wurde Lukas 19 gelesen, die Stelle, wo es heißt, Jesus weint über Jerusalem. Die Zerstörung des Tempels wurde dann als Strafe Gottes ausgelegt, weil das Volk Israel Jesus als Messias abgelehnt hatte. Christen fühlten sich über Jahrhunderte den Juden überlegen. Bis heute erfüllt uns das mit Scham. Erst nach der Shoah und dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg änderte sich diese Einstellung grundlegend. Heute rückt am Israelsonntag das christlich-jüdische Verhältnis in den Mittelpunkt des Gottesdienstes. Wir werden daran erinnert, dass die Wurzeln des christlichen Glaubens im Judentum liegen. Und ohne Juden gäbe es keine Christen. Unser Herr Jesus Christus war Jude und er hat in den Sitten und Gebräuchen seines jüdischen Volkes gelebt. Und auch die Verfasser des Neuen Testamentes, die von Jesus berichten, standen in der Tradition des Judentums. Das Alte Testament ist bis heute die heilige Schrift der Juden und es war auch die Bibel Jesu und die Bibel der ersten Christen, lange bevor es die Sammlung von Schriften des Neuen Testamentes gab. Das sollten wir uns in Erinnerung rufen, wenn wir den heutigen Predigttext hören. Es ist ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja, ein Trosttext. Verzweifelte erhalten eine neue Perspektive. Wir hören Jesaja 62, die Verse 6 bis 12.
Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt. Weder bei Tag noch bei Nacht sollen sie still sein, sondern den Herrn an dich erinnern. Ihr Wächter, gönnt euch keine Ruhe, lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wiederherstellt und alle Welt es dafür rühmt. Der Herr hat die Hand erhoben und geschworen, wie es in seiner Macht steht. Ich lasse nicht noch einmal zu, dass Feinde dein Getreide verzehren. Nie mehr werden Fremde den Wein trinken, für den du so hart gearbeitet hast. Wer das Getreide erntet, der soll auch das Brot essen und den Herrn dafür preisen. Und wer die Trauben liest, der soll auch den Wein trinken in den Höfen meines Heiligtums. Zieht hinaus vor die Stadttore, bahnt dem Volk, das heimkehrt, den Weg, schüttet eine Straße auf, räumt die Steine beiseite, stellt ein Feldzeichen auf, dass die Völker es sehen können. Bis ans Ende der Erde lässt der Herr es ausrufen. Sagt der Tochter Zion, deine Rettung kommt. Und der Herr bringt den Lohn für seine Mühe mit. Das Volk, welches er befreit hat, das zieht vor ihm her.
Müssen wir eine Unterbrechung machen? Ist da jemand? Bitte? Okay, also gut. Ja, unerschütterliche Hoffnung. So habe ich diese Predigt überschrieben. Und unerschütterliche Hoffnung, die möchte der Prophet den verzweifelten Israeliten ins Stammbuch schreiben. Das Jesaja-Buch hat drei große Teile, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten und Situationen geschrieben wurden. Im ersten Teil sind es prophetische Drohworte gegen Jerusalem vor dem babylonischen Exil. Und ein Kernsatz daraus, den wir kennen, der lautet: Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Kapitel 7, Vers 9. Der zweite Teil enthält prophetische Trostworte an die Verschleppten, die an den Wassern Babylons sitzen und weinen. Tröstet, tröstet mein Volk, redet herzlich mit Jerusalem. So beginnt Kapitel 40. Und im dritten Teil richtet der Prophet im Namen Gottes Worte der Ermutigung an den kläglichen Rest, der in Jerusalem geblieben ist, und an die wenigen Heimkehrer. Diesen dritten Teil ist unser Text entnommen. Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Der prachtvolle, von König Salomo erbaute Tempel ist nur noch ein Haufen von Trümmern. Die heilige, die von Gott so geliebte Stadt ist nahezu unbewohnbar. Die Oberschicht ist ins babylonische Exil abgeführt worden und nur ganz langsam kommen einige zurück. Und was sie vorfinden, erschüttert sie. Zaghafte Versuche des Wiederaufbaus sind im wahrsten Sinne des Wortes im Sande verlaufen. Die Erschütterung trifft vor allem und ganz tief den Glauben der Israeliten. Ein Volk, das verliert und so gedemütigt wird, kann doch keinen starken Gott haben. In den anderen Religionen im Umfeld von Israel, da galt: Ist der Tempel einer Gottheit zerstört, dann ist auch der Gott selbst vernichtet. Und nun tritt der Prophet auf und verspricht Jerusalem im Namen Gottes eine neue Zukunft. Drei Zusagen gibt unser Text. Erstens, Gott ist verlässlich. Zweitens, Gott ist gerecht. Und drittens, Gott erfüllt seine Verheißung. Das Erste, Gott ist verlässlich. Dazu lese ich noch einmal die Verse 6 und 7. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt. Weder bei Tag noch bei Nacht sollen sie still sein, sondern den Herrn an dich erinnern. Ihr Wächter, gönnt euch keine Ruhe. Lasst auch Gott keine Ruhe, bis er Jerusalem wiederherstellt und alle Welt es dafür rühmt. Ja, Jerusalem gilt Gottes besondere Liebe und Fürsorge. Und auch wenn es im Augenblick gar nicht danach aussieht, versichert der Prophet: Jerusalem, Gott hat Wächter über deine Mauern bestellt. Welche Wächter? Welche Mauern? Die Aufgabe eines Wächters ist doch klar. Er soll Ausschau halten nach Feinden und eine Stadt vor Eindringlingen warnen. Er soll Vorkehrungen treffen, um mögliche Überfälle schon im Vorfeld zu verhindern. Wächter sind für die Verteidigung der Stadt zuständig. Aber die haben doch gerade in Jerusalem versagt. Kein Wächter hat die Stadt vor dem Überfall und der Zerstörung schützen können. Die Wächter, von denen der Prophet redet, haben eine andere Aufgabe. Ihr Auftrag lautet nicht, Jerusalem zu bewachen, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Die Wächter Jerusalems sollen vielmehr etwas wach halten, nämlich die Erinnerung an das Versprechen Gottes, Jerusalem auf der ganzen Erde berühmt zu machen. Das heißt, die Stadt Jerusalem soll ihrem Namen alle Ehre machen und zu einem Ort des Friedens für alle Völker werden. Das Wächteramt richtet sich also nicht nach außen, sondern nach innen, zu Gott und zum eigenen Volk. Was für ein Gott! Ein Gott, der sich erinnern lässt, der seine Leute bittet: Erinnert mich, lasst mir keine Ruhe. Ihr sollt Wächterinnen und Wächter sein, die weder bei Tag noch bei Nacht schweigen dürfen. Das klingt fast so, als wenn der Prophet sagt: Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und das ist Hoffnung. Gottes Zusagen gelten, auch für Menschen, die nicht aktuell erfahren. Sie sind wie die Ansage des kommenden Tages angesichts stockfinsterer Nacht. Da sagt einer, es wird wieder Tag, es wird wieder hell. Unerschütterliche Hoffnung, auch gegen den Augenschein. Eine Hoffnung, dass Gott zu seinem Wort steht. Für den Propheten ist das eine Gewissheit, von der er überzeugt ist. Gottes Zusagen gelten, die unerschütterliche Heilszusage an sein Volk. Und das kann er gar nicht stark und laut genug ausrufen. Auch uns soll diese prophetische Schau eine feste Grundlage für unsere Hoffnung sein. Wenn wir nämlich wieder und wieder etwas hören und sehen über die verzwickte politische Lage in Israel heute, wenn wieder und wieder Gewalt ausbricht und die ganze Welt auf diesen Punkt des Globus, auf Jerusalem, so als praktisch wie so am Mittelpunkt des Globus schaut, haben wir da eigentlich noch Hoffnung? Können wir uns vorstellen, ob überhaupt oder wie im Friede im Nahen Osten aussehen kann? Ich verstehe den Text des Propheten so, dass Gott uns zu Wächterinnen und Wächtern berufen hat, die ihn beständig an seine Zusagen erinnern, die Gottes Verheißungen wachhalten, die unerschütterliche Hoffnung leben und verkündigen. Da stelle ich mir heute die Frage, tue ich das? Tun wir das? Und wie können wir das tun? Wenn Gott selbst uns auffordert, nicht zu schweigen, ihm keine Ruhe zu lassen, dann denke ich, ist es unsere Aufgabe, ihm mit unseren Gebeten in den Ohren zu legen. Wir sollen das Versprechen Gottes wachhalten, in unseren Gottesdiensten und da, wo wir leben. Beten heißt, sich nicht abfinden mit Leid und Ungerechtigkeit. Gott bestellt uns zu Wächterinnen und Wächtern, die aktiv an seinem Werk teilnehmen. Welch eine Würde, welch eine Aufgabe, beharrliches Gebet. Aber dieses Gebet ist auch nach Gottes Willen immer verbunden mit konkretem Handeln. Und darauf bezieht sich die zweite Zusage unseres Textes. Gott ist gerecht. Das sind die Verse 8 und 9. Der Herr hat die Hand erhoben und geschworen, wie es in seiner Macht steht. Ich lasse nicht noch einmal zu, dass Feinde dein Getreide verzehren. Nie mehr werden Fremde den Wein trinken, für den du so hart gearbeitet hast. Wer das Getreide erntet, soll auch das Brot essen und den Herrn dafür preisen. Wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken in den Höfen meines Heiligtums. Naja, könnte man sagen, das ist doch eigentlich nicht so was Besonderes. Da ist plötzlich keine Rede mehr von einer großartigen Führungsrolle der Gottesstadt Jerusalem. Stattdessen hören wir das doch wohl eher bescheidene Versprechen, Menschen sollen von ihrer Arbeit satt werden. Ihre Ernte soll ihnen selbst zur Verfügung stehen und sie sollen sogar den Zehnten davon abgeben können für den Tempel des Herrn. Ist das der Segen, den Gott Abraham versprochen hat? Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden? Ja, ich denke schon, das Versprechen, von eigener Arbeit leben zu können, gehört zu diesem Segen dazu. Und für Jerusalem wurde dieses Versprechen einige Zeit später zumindest vorläufig wahr, als nämlich zur Zeit Nehemias der Wiederaufbau der zerstörten Stadt voranging, nahm Jerusalem allmählich auch wieder Gestalt an Und gleichzeitig nahm die Bevormundung und Ausbeutung durch die Besatzungsmacht in Babylonien ab. So weit, so gut erstmal. Aber ich denke, Gottes Verheißung reicht über diese Erfahrung weit hinaus. Es war und ist bis heute der Wille Gottes, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können. Das gehört zum Markenkern seiner Gerechtigkeit. Und wir finden auch in unserem Text einen Hinweis, den man zumindest so deuten kann, dass sich Gottes Versprechen hier nicht nur auf Israel bezieht. Wenn es zum Beispiel in Vers 9 heißt, wer den Wein geerntet hat, soll ihn auch trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Und zu den Vorhöfen hatten immer schon auch Nicht-Israeliten Zugang. Es ging also immer schon um alle Menschen. Es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen von ihrer Arbeit leben können, ihre Ernte selbst nutzen und davon Gott sogar noch etwas abgeben können. Gott will das für alle Menschen und zu allen Zeiten. Pause. Wir wissen, dass es für viele Menschen nicht so ist. Viele erleben es nicht so. Und selbst in unserem reichen Land reicht der Lohn bei vielen Menschen nicht zum Leben. Viele sind auf Unterstützung angewiesen und auch die Einführung des Mindestlohns garantiert noch keine Gerechtigkeit. In anderen Teilen der Welt sieht es noch mal ganz anders aus. In den Teilen, in denen zum Beispiel unsere Kleidung genäht wird, wo unsere Nahrungsmittel geerntet werden, da träumen die Menschen davon, dass die Verheißung des Propheten, dass die doch auch für sie mal wahr werden möge, dass sie nämlich von ihrer Arbeit, von ihrer Ernte, von ihrer Händearbeit leben können, satt werden können. Die Verheißung Jesajas, die den Willen Gottes ausdrückt, ist geknüpft an die Aufforderung in Vers 10. Zieht hinaus durch die Stadttore, bahnt dem Volk, das heimkehrt, den Weg, schüttet eine Straße auf, räumt die Steine beiseite, stellt ein Feldzeichen auf, das die Völker sehen können. Die von Gott bestellten Wächter sollen also dafür sorgen, dass alle, die sich auf den Weg machen, auch den Weg finden zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Und wer für ein wenig mehr Gerechtigkeit sorgt, setzt ein Zeichen für die Güte und Treue Gottes unter den Völkern. Ein Feldzeichen, das hier erwähnt wird, dient der Orientierung und es wird tatsächlich von allen Völkern gesehen. Und genauso ist es ja auch mit diesem Stichwort Gerechtigkeit, wenn sie konkret wird, dann setzt sie ein Zeichen. Ich freue mich, dass wir als Gemeinde, als Friedenskirche uns auf den Weg gemacht haben, ein Zeichen zu setzen für Gerechtigkeit. Wir werden faire Gemeinde werden. Das Wächteramt umfasst beides. Anhaltendes Gebet, Fürbitte und konkretes Handeln. Auch wenn es zugegebenermaßen wirklich nicht leicht ist, die größeren politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge unseres Konsums zu durchschauen. Trotzdem sage ich, Resignation oder Gleichgültigkeit ist keine Lösung. Wir sind angehalten, uns zu informieren und uns um mehr Gerechtigkeit zu bemühen. Übrigens braucht auch die Fürbitte Informationen, dass wir wissen konkret, wofür wir beten sollen. Und da bin ich auch dankbar, dass es inzwischen sehr zuverlässige Quellen gibt, auf die wir zurückgreifen können. Die Diakonie hat nämlich im Internet die Seite Gemeinden handeln fair eingerichtet, mit vielen wirklich sehr guten, leicht umsetzbaren Tipps und Ratschlägen. Da schließen wir uns als Gemeinde an und ich denke, damit setzen wir ein Zeichen für Gerechtigkeit, so wie es der Wille Gottes ist. denn alle Menschen sollen von ihrer Hände Arbeit leben können. Auch wenn es oft nur so kleine Schritte sind, sie sind sehr wichtig. Wir gehen kleine Schritte, die Gottes Verheißungen wachhalten. Kleine Schritte, die Hoffnung machen. Und dann vertrauen wir darauf, dass Gott sein Versprechen hält. Damit komme ich zu Punkt 3. Gott erfüllt seine Verheißung. Die Verse 11 und 12. Bis ans Ende der Erde lässt der Herr ausrufen, sagt der Tochter Zion, deine Rettung kommt. Der Herr bringt den Lohn für deine Mühe mit. Das Volk, das er befreit hat, zieht vor ihm her. Dann nennt man sie das heilige Volk, die Befreiten des Herrn. Und du, Jerusalem, heißt die Begehrte, die Stadt, die nie mehr verlassen wird. Deine Rettung kommt, oder wie Luther übersetzt hat, siehe, dein Heil kommt. Wunderbare prophetische Verheißungen, die uns an Advent erinnern. Tochter Zion, freue dich, dieses schöne Adventlied. Was hat es eigentlich auf sich mit Zion? Zion war der Name einer Festung, die von König David erobert und zu seiner Hauptstadt gemacht wurde. Später ging der Name Zion auf den Tempelberg von Jerusalem über und wurde schließlich zur Bezeichnung für ganz Jerusalem und seine Bewohner. Und warum Tochter? Tochter Zion? Weil nach hebräischem Brauch Städte und Länder als Frauengestalten personifiziert wurden. Bei den Propheten ist Zion ein Bild für die Hoffnung Israels, dass Gott über alle Feinde siegen wird. Und damit verknüpft ist die Vorstellung, dass alle Völker zum Berg Zion ziehen werden und dann auf der ganzen Welt Frieden herrschen wird. Und, liebe Schwestern und Brüder, spätestens hier wird die Verbindung von Christenheit und Israel besonders deutlich oder sichtbar. Alle prophetischen Verheißungen, die auf Jesus hinweisen, nehmen wir als Christen für uns in Anspruch. Und Israel tut das auch. Juden und Christen, wir leben von Gottes Barmherzigkeit und seiner Gnade. In Christus ist für uns die Rettung gekommen, das Heil. Und wir sind hinzugetan worden zum Volk Gottes. Wir dürfen uns mit dazu rechnen zu diesem heiligen Volk. Das Volk, das Gott zum Erbe erwählt hat, wie wir es eben im Psalm gelesen, gebetet haben. In jedem Gottesdienst feiern wir unsere Erlösung. Und ich finde, besonders bringen das immer wieder unsere Lieder zum Ausdruck. Wir singen uns die Erinnerung an die Zusagen Gottes selber zu. Sie trösten uns, wenn wir die Liebe Gottes nicht so erleben, wie wir es uns gerade wünschen. Gottes Zusagen sind wie Licht am Ende des Tunnels. Sie richten uns wieder auf, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Der Herr kennt uns. Er kennt auch unser Leiden und unseren Schmerz. Und er ist da. Er hat auch für uns Wächterinnen und Wächter bestellt, Menschen, die für uns beten, die Gott erinnern an unser Leid, an unsere Not, an unsere Krankheit vielleicht, die ihm keine Ruhe lassen. Und immer wieder lässt der Herr sich erinnern, jawohl, den kenne ich. Und auf die passe ich auf. Auch in unsere Lebenssituation hinein gilt das Prophetenwort, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Hoffnung über alles Leidvolle unseres Lebens, über alles, was uns deprimiert und mutlos macht, gibt es diesen weiten Horizont der Hoffnung. Siehe, jetzt kommt deine Rettung. Die Verheißungen Gottes an sein erstes Bundesvolk sind für uns erfahrbar in der Sendung Jesu. Er ist das einmalige Zeichen dafür, dass Gott Wort hält und uns Menschen nicht allein lässt. Ja, durch Jesus sind auch wir Christen Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, wie Paulus es an die Epheser schreibt. Aber noch etwas. Im Blick auf das jüdische Volk gilt, was Paulus in Römer 11 deutlich macht. Täuschen wir uns nicht. Wir sind nur wie eingefropfte Zweige in den alten Ölbaum. Nicht wir tragen die Wurzel trägt uns. Wir sind als Christen nicht besser als das jüdische Volk Gottes. Wir haben aber Teil an den alten Verheißungen. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir später Dazugekommene sind. Das erste Testament, das wir das Alte nennen, haben wir gewissermaßen nur geliehen. Wir haben es nicht geerbt, so als gäbe es kein Judentum mehr. Und wir sollten achtsam mit dieser Leihgabe umgehen und uns vergegenwärtigen, dass Jesus und seine Jünger und die Apostel und Evangelisten selbstverständlich als Juden lebten. Ich glaube, wir haben noch viel zu entdecken, wenn wir nach den jüdischen Wurzeln unseres Glaubens an Christus suchen. Und wahrscheinlich und vielleicht oder ja, gibt es auch noch viel Überheblichkeit, die uns gar nicht immer bewusst ist, die es noch gilt abzulegen. So lasst uns am heutigen Israelsonntag unser Wächteramt ernst nehmen und konkret um Frieden in Israel beten. Um Gerechtigkeit als Lebensrecht und Existenzgarantie für den Staat Israel. Gerechtigkeit und Frieden wünschen wir aber auch seinen direkten Nachbarn. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Hoffnung. Hoffnung für Israel und seine Nachbarn. Lasst uns aber auch um Hoffnung und Frieden beten für alle Länder und Menschen, die heute unter Krieg und Gewalt leiden. Sie alle brauchen Gottes Trost und Zuspruch, und sie alle sollen es hören. Ich sehe was, was du im Moment nicht siehst. Ich sehe Jesus, der uns nahe ist und uns beisteht. Und ich sehe eine unerschütterliche Hoffnung. Amen. Ich möchte noch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, du Gott Israels, du Gott unserer Väter und Mütter, du gehst uns nach in deiner großen Liebe. Du sprichst zu uns, damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Herr Jesus Christus, unser Herr und Bruder, du bist Mensch geworden inmitten des jüdischen Volkes zum Heil der Welt. Herr, wir glauben deinen Verheißungen und wir wollen sie wachhalten. Deshalb bitten wir dich heute besonders für unsere jüdischen Brüder und Schwestern. Lass sie spüren, Herr, dass du in Treue an deiner Erwählung festhältst. Wir bitten dich für alle Menschen, die in Israel leben. Erinnere sie an deine Gebote und segne alle, die sich nach Frieden sehnen, sowohl im eigenen Land als auch mit den Nachbarländern. Herr, wir denken aber auch an die Jüdinnen und Juden, die in unserem Land leben. Und es erfüllt uns mit Scham und Trauer, dass sie immer noch und immer wieder Hass und Gewalt erleben müssen. Du, Herr des Lebens, wir wollen daran festhalten, dass deine Liebe stärker ist und dass du über Jerusalem und über uns allen, die wir dir vertrauen, deinen umfassenden Shalom aussprichst. Amen.